Norbert Baumert hielt es mit Martin Luther, der überzeugt war, dass ein Schriftausleger drei Dinge brauche.
Man muss ein Grammatiker sein, ein Systematiker und ein Zeuge des Ewigen. Das heißt, der Übersetzer muss selbst in der Begegnung mit Gott leben, soweit es ihm gegeben ist. Das ist dann verschieden und jeder hat einen anderen Zugang. Aber dies ist jedenfalls ein wichtiges Element.
Man könnte sagen, ein Leben für Paulus. Norbert Baumert befasste sich über ein halbes Jahrhundert mit den Briefen des Apostels Paulus. Er übersetzte den griechischen Text neu und arbeitete bis zu seinem Tod an einer neuen Sicht auf Paulus. Es sind oft nur Nuancen, die er neu übersetzte, aber sie ergaben eine gänzlich neue Gesamtsicht auf Paulus. Vieles, was man Paulus oft vorgeworfen hat, hat Norbert Baumert korrigiert. Frauenfeindlichkeit, Leibfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit. Vor allem aber betonte er immer wieder, dass es nach Paulus eine Auferstehung mitten im Leben gibt, nicht nur oder erst am Ende der Zeiten. Er betonte, dass uns Jesus mitten im Leben begegnet und seine Wiederkunft nicht nur oder erst am jüngsten Tag zu erwarten ist. Norbert Baumert, geboren 1932, war Jesuit. Ab 1985 war er Professor an der Jesuitenuniversität St. Georgen in Frankfurt und seit 2006 lebte er in Wien und widmete sich ganz der Paulusforschung. Zusammen mit seiner langjährigen Mitarbeiterin und Co-Autorin Irma Maria Seewan schrieb er an der Kommentarreihe Paulus neu gelesen. Unermüdlich, Band für Band, bis zu seinem Tod. Ich habe Norbert Baumert in seiner Zeit in Wien mehrmals länger interviewen dürfen. Im Jahr 2008 gestaltete ich als meine erste Radiosendung ein Feature über Paulus aus einem Interview mit Norbert Baumert. Es folgte ein Osterinterview mit Norbert Baumert zum Thema Auferstehung und eine Sendung über seinen neuen Kommentar zu den Briefen an die Thessalonicher. Ich darf Ihnen im Folgenden Ausschnitte aus diesen Sendungen präsentieren.
Wer war Paulus? Eine Sendung im Paulusjahr 2008 von Stefanie Jeller.
Im Süden der heutigen Türkei, unweit der Mittelmeerküste, liegt das antike Tarsus, eine Provinzhauptstadt des römischen Imperiums. Im jüdischen Viertel der Metropole wird etwa im Jahr 8 unserer Zeitrechnung ein 8 Tage altes Kind in die Synagoge gebracht. Es wird nach jüdischem Brauch beschnitten und erhält zusätzlich zu seinem bisherigen Namen Paulus den hebräischen Namen Shaul. Paulus Shaul wird sich ein Leben lang als Jude verstehen. Gleichzeitig ist er aus heutiger Sicht der historisch entscheidendste Mann der ersten christlichen Generation. Wer war Paulus? Der Theologe und Bibelwissenschaftler Norbert Baumert sagt über Paulus:
Er geht sicher von Kind auf zur Synagoge. Und das bedeutet, dass seine Gottesbeziehung von Kind auf vorhanden ist und gepflegt wird, dass er das ganz in der jüdischen Tradition gelernt hat. Und es ist auch kein Bruch, denn in 2. Timotheus heißt es, und ich denke, das könnte von Paulus sein oder auch von einem anderen, aber der dann in seinem Sinn geschrieben haben muss: Ich danke meinem Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Das macht deutlich, dass es wohl nicht einen Bruch in seiner Gottesbeziehung gab. Er hat sicher von Kind auf eine tiefe Religiosität und man könnte zusammenfassen, er ist ein gebildeter junger Mann, auch im Griechischen gut zu Hause, in seiner Sprache merkt man das häufig, und ein Pharisäer, der in der jüdischen Tradition, Heiligen Schrift, unserem Alten Testament bewandert ist. Und dabei ist zu beachten, dass man damals ja viel auswendig lernte. Man kannte also das griechische oder hebräische Alte Testament hatte er gewissermaßen im Blut.
Was Paulus von den Christen gehört hatte, verfälschte den jüdischen Glauben. Jesus von Nazareth, der doch als Verbrecher zum Tod verurteilt worden war, konnte in seinen Augen nicht der Messias sein. Er empfand es als Skandal, als Ärgernis, dass ein leidender und gekreuzigter Mensch als Christus, also als Messias, bezeichnet wurde. Ein weiteres Problem war der Ausdruck Sohn Gottes. Das grenzt für Juden an Vielgötterei.
Gott ist einer, so betet der Jude dreimal am Tag. Gott ist einzig, Shema Yisrael. Und so verfolgte er gerade die, die aus dem Judentum zum Christentum gehen. Und insofern könnte man sagen, diese Auseinandersetzung ist eine innerjüdische, nicht schon Christenjuden, die stehen doch gar nicht gegenüber, sondern das sind zwei Gruppen innerhalb des Judentums. Vor Damaskus, wo er mitten in seinem Eifern für Gott auf dem Weg ist, sieht er ein Licht. Und dieses Licht geht aus von Jesus, eben von dem Jesus, den er verfolgt. Man könnte es so zusammenfassen, der, den ich verfolge, ist der Sohn dessen, um dessen Willen ich ihn verfolge. Und da merkt er, das geht nicht. Und er sieht dann sein bisheriges Verhalten gegenüber den Judenchristen in einem anderen Licht.
Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein.
Wenn das kein Bruch mit der Vergangenheit, mit der jüdischen Herkunft ist? Der Frankfurter Neutestamentler Norbert Baumert sagt nein und weist auf einen feinen Unterschied in der Übersetzung der griechischen Briefe hin. Paulus nennt seine Erkenntnis nämlich später eine Zuerkenntnis.
Eine Zuerkenntnis gewinnen, das wird bisher in der Übersetzung nie beachtet. Aber es macht eine Menge klar. Das heißt, die bisherige Erkenntnis bleibt, aber es kommt etwas hinzu. Und so, wenn wir fragen, was kann uns das heute sagen, dann würde ich sagen, Glaubenserkenntnis ist ein Wachstumsprozess. Kein Mensch ist fertig. Und man sollte täglich damit rechnen, dass Gott uns Neues zeigt. Das könnten wir von Paulus lernen.
Und was tat Paulus nach seiner Berufung, Pater Baumert?
Ich möchte zunächst sagen, was tat er nicht? Er änderte nicht seinen Namen. Man sagt ja immer vom Saulus zum Paulus. Aber er trug beide Namen von Kind auf. Shaul als Jude und als römischer Bürger, der von der Geburt an war, den Namen Paulus, das ist das kräzisierte lateinische Paulus der Kleine. Und es ist hochinteressant, an zwei Stellen spielt Paulus mit diesem Namen. Im Philemonbrief schreibt er, ich, Paulus Presbyteros, ich, der kleine Gesandte. Und entsprechend im Kolosserbrief einmal, ich, kleiner Diener des Evangeliums. Das ist also sehr sympathisch eigentlich so. Man lernt ihn von einer Seite kennen, die oft wenig beachtet wird. Es gibt mehrere solche Stellen, wo man merkt, hier ist durchaus ein Schmunzeln angebracht. Dann, was er änderte, natürlich hat er etwas geändert. Zunächst seine Beziehung zu der Christengemeinde. Er sucht Kontakt in Damaskus und dann später an anderen Orten. Und er musste seine Beziehung zu seinen jüdischen Brüder neu gestalten. Das ist wohl schwieriger. Auf einmal lösten sich viele Beziehungen, seine Studiengenossen, seine bisherigen Kollegen unter den Pharisäern und Rabbinern. Sie erkennen ihn nicht mehr wieder. Was ist mit dem los? Es ist so anders geworden. Und es trennt sie sozusagen, diese Zuerkenntnis. Während sie im ganzen Verständnis des Alten Testamentes selbstverständlich weiterhin eine innere Einheit behalten. Aber diese Zuerkenntnis ist sozusagen die Trennung.
Was Paulus vor Damaskus erlebte, war eine Berufung zu einer besonderen Aufgabe, zur Verbreitung des Evangeliums unter den sogenannten Heidenvölkern, das heißt unter den Nichtjuden. Paulus hatte entscheidenden Anteil daran, dass Menschen aus den Heidenvölkern Christen wurden, und zwar ohne Beschneidung. Etwa im Jahr 49 nach Christus kam Paulus als Abgesandter der Gemeinde von Antiochia mit den führenden Aposteln Petrus, Johannes und Jakobus in Jerusalem zusammen. Auf dieser Zusammenkunft, die man später als das Apostelkonzil bezeichnet und die für das Urchristentum wohl eine Zerreißprobe darstellte, stand die Frage zur Debatte, ob Nichtjuden auch dann Christen werden können, wenn sie sich nicht beschneiden lassen. Und Paulus war dafür. Per Handschlag wurde entschieden, ab sofort wird das Missionsgebiet aufgeteilt, Paulus sollte zu den Heidenvölkern gehen, die anderen zu den Juden. Ab jetzt kann man ihn den Völkerapostel nennen. Paulus ist fortan als selbstständiger Missionar unterwegs. Auf den gepflasterten Straßen des Römischen Reiches arbeitete er sich in westlicher Richtung vor. Wie muss man sich den Alltag eines urchristlichen Missionars vorstellen? Pater Baumert?
Da machen Sie schon eine Unterscheidung. Ein urchristlicher Missionar allgemein und der speziell jetzt wie Paulus sich verhielt. Ich denke, dass da gewisse Unterschiede sind. Natürlich sind beide oder alle zunächst einmal in ihrer Hauptintention darauf ausgerichtet, anderen Menschen das Evangelium zu vermitteln. Bei Paulus kommt hinzu, dass er also den Wert darauf legt, unabhängig zu sein. Er arbeitet mit seinen eigenen Händen als Zeltmacher. Vielleicht ist das mehr Lederverarbeitung gewesen, kann man vermuten. Jedenfalls, er arbeitet viel mit Sklaven zusammen. Und in diesem Milieu, wir würden heute sagen, wie ein Arbeiterpriester. Und in diesem Milieu spricht er mit den Menschen, die er da trifft. Interessant, dass in Korinth in der Gemeinde viele Sklaven gewesen sind. Und zu dieser Schicht muss er also einen Kontakt gehabt haben. Das heißt aber nicht, dass er selbst auch aus der unteren Schicht kommt. Er spricht diese Menschen an und spricht mit ihnen über Jesus. Es ist also sehr stark eine Missionierung, wenn wir so sagen können, von Person zu Person, unmittelbar. Sicherlich, wenn er dann bei seinen Missionsreisen in eine neue Stadt kommt, geht er auch am Sabbat in die Synagoge. Oft ist nach kurzer Zeit eine Ausgrenzung geschehen, dass dann die Christen sich in einer eigenen Versammlung, in einem Haus versammelten. Aber ich denke nicht, dass Paulus ein Mann der großen Reden war, obwohl es die Apostelgeschichte heißt, er hat bis in die Nacht gesprochen. Das schon. Aber ich denke, das sieht man aus seinen Briefen, wo er immer wieder betont, wie ein Vater habe ich mich um euch gekümmert. Ich habe jedem Einzelnen zugeredet. Wie eine Mutter habe ich euch an meine Brust gedrückt, sagt er geradezu. Also er ist auch sehr drastisch in seinen Bildern und auch sehr persönlich. Und das ist wohl das Typische jetzt an Paulus. Und dabei würde ich auch noch hinweisen auf 1 Korinther 9. Ich wurde den Juden ein Jude, den Heiden ein Heide, den Sklaven ein Sklave und so weiter, könnte man die Litanei fortsetzen. Das heißt, er hat sich immer wieder auf sein Gegenüber eingestellt, ohne sich zu verraten, ohne seinen Glauben zu verraten. Aber die Person wird zunächst einmal als Person ernst genommen. Und dann ist das der Anknüpfungspunkt für die Vermittlung der Botschaft.
Was hat der Bibelwissenschaftler Norbert Baumert dem Klischee des frauenfeindlichen Paulus entgegenzuhalten?
Die richtige Übersetzung, würde ich ganz schlicht sagen. Ich bin überzeugt, dass in der Tradition der Urtext falsch verstanden und dementsprechend auch übersetzt und interpretiert wurde. In 1 Korinther 14, die Frau schweige in der Gemeinde oder in der Kirche gar. Aber das heißt es nicht, sondern die Frau schweige in der beratenden Gemeindeversammlung. Und seine Begründung ist, weil es bei den Griechen noch bei den Juden üblich ist, dass Frauen in einer Beratungsversammlung, also einem Entscheidungsgremium, überhaupt anwesend sind und mitsprechen dürfen. Deswegen sagt Paulus, das ist auch in den christlichen Gemeinden sonst nicht üblich. Also Paulus verbietet es nicht, sondern er referiert nur etwas, was allgemeine Ordnung in der ganzen Urkirche und in dieser Zeit ist. Also er ist gar nicht der böse Bube, der das verbietet, sondern er vermittelt uns nur die Kenntnis. Aber die Begründung ist, tut das, was unter euren Umständen angemessen und entsprechend ist. Das ist das Prinzip. Es gibt keine theologische Begründung an der Stelle, sondern es ist weder bei Griechen noch bei Juden üblich. Und deshalb muss man sagen, nach demselben Prinzip würde er heute sagen, tut das, was unter euren Umständen angemessen ist. Also die Frau soll reden.
Etwa im Jahr 56 schreibt Paulus von Korinth aus an die Christen von Rom. Der Brief an die Römer ist sein umfangreichster und der letzte uns erhaltene. Paulus wollte darin Grundsätzliches darlegen.
Es liegt mir alles daran, auch euch in Rom das Evangelium zu verkünden, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben, wie es in der Schrift heißt. Der aus Glauben Gerechte wird leben.
Gerechtigkeit Gottes, ein beliebtes Schlagwort bei Paulus. Ein Wort allerdings, das in der heutigen Alltagssprache nicht mehr vorkommt.
Ich denke, damit geben Sie ein weiteres entscheidendes Stichwort für die Gesamtsicht des Paulus. Gerechtigkeit Gottes meint zunächst einmal, dass er nicht Unrecht tut, aber es meint auch, dass er gütig ist. Das hören wir im deutschen Wort Gerechtigkeit nicht heraus. Vor allem, dass er die Sünde vergibt und dann gerecht macht, das ist dann der zweite Begriff. Denn dadurch, dass Gott die Sünde vergibt, macht er aus dem Sünder einen Gerechten und damit einen guten Menschen. Und das ist eine schöpferische Tat Gottes. Also wir sollten ruhig für gerecht gut sagen. Das kann dann jeder leicht verstehen.
Paulus ist also davon überzeugt, dass Gott gut ist und auch den Menschen gut macht, der glaubt. Glaube. Der Universitätsprofessor aus Frankfurt, Norbert Baumert, schlägt eine bessere Übersetzung des griechischen Wortes vor.
Und dies ist das Stichwort Pistis bei Paulus. Das wird gewöhnlich mit Glauben übersetzt. Ich übersetze es bewusst immer mit Trauen. Und zwar deshalb, weil Trauen ein Begriff ist, der zunächst von Gott gesagt wird. Das sieht man nicht. Das wäre also auch wieder eine lange Diskussion. Nicht? Gott kommt mit einer zweiten Art, nämlich mit dem Zutrauen oder dem Trauen dem Menschen entgegen in Christus Jesus, indem er sich ihm ausliefert, bis dahin, dass der Mensch ihn umbringen kann. So traut er dem Menschen. Da wird es eigentlich deutlich. Aber das ist ja nicht das Eigentliche, sondern Gott will, dass wir diesem Trauen mit Trauen antworten und nicht ihn umbringen. Das ist nur der Missbrauch. Aber Gott bleibt bei seinem Trauen. Selbst durch den Tod hindurch und er weckt Jesus von den Toten und überwindet damit auch alles Misstrauen und alle Abwehr, die der Mensch Gott entgegenbringt. Und bleibt der Größere und bleibt es aber in der Form des Trauens. Des Vertrauens, könnte man dann auch sagen, oder Zutrauens, sodass das eine Wechselbeziehung ist. Und er lockt uns dadurch, auch ihm zu trauen. Trauen und Liebe kann man nicht befehlen, kann man nur herauslocken, kann man ermöglichen. Und da macht Paulus natürlich eine etwas scharfe Gegenüberstellung, Gesetz und Trauen, wobei er sich nicht etwa vom Gesetz löst, sondern das Gesetz hat ja seine Funktion im Prozess der Erlösung. Aber die Vollendung liegt eben in dem Trauen. Deswegen würde ich auch nicht sagen, Erlösung geschieht durch meinen Glauben, sondern durch das Trauensgeschehen von Gott her und das Trauen, dass wir ihm antworten. Das ist dann schon der Glaube des Menschen, nicht? Aber Glaube ist zu intellektuell für unser Sprachgefühl.
Gott und Mensch in einer Wechselbeziehung des Einandertrauens. Norbert Baumert gibt für dieses Thema aus dem Brief an die Christen von Rom einen schönen Vergleich.
Wie soll ein Kind lieben lernen, nur wenn die Mutter es liebt? Wie soll es Vertrauen lernen, nur wenn die Mutter ihm einen Raum des Vertrauens schafft? Anders geht's nicht. Nicht, wenn man es befiehlt. Dabei ist auch klar, dass der Mensch in Freiheit antwortet. Also diese Erlösung ist nie möglich ohne die freie Zustimmung des Menschen. Ohne diese Zustimmung kann er ihn nicht erlösen. Und diese Freiheit wird auch oft zu wenig beachtet. Die Erlösung wird nicht übergestülpt, sondern es ist ein Anruf an die menschliche Freiheit. Ein Anruf, ein Geschenk anzunehmen.
Ausschnitte aus der Sendung »Wer war Paulus?« aus dem Jahr 2008. Kurz vor Ostern habe ich mit Pater Baumert einmal über den Glauben an die Auferstehung gesprochen. Es gäbe viele kleine Auferstehungen mitten im Leben, meinte er damals. Aus dem Tod, der jetzt mein Leben durchzieht, will Gott uns retten. In Erinnerung an Norbert Baumert hören wir nun Ausschnitte aus diesem Osterinterview aus dem Jahr 2012. Pater Baumert, der so nach Meinung der Forschung älteste Text über die Auferstehung Jesu, über die Osterbotschaft, steht im 1. Korintherbrief. Und dort heißt es interessanterweise nicht einfach nur, Jesus ist auferstanden, sondern er wurde auferweckt. Hängt da was Besonderes dran, dass hier das Passiv verwendet wird? Was bedeutet das, dass in diesem ältesten Text es nicht heißt, Jesus ist auferstanden, sondern er wurde auferweckt?
Auch wenn es heißt, er ist auferstanden, ist nie gemeint, er ist sozusagen, ein Toter steht nicht von selbst auf. Also, aber weil Jesus zugleich Gott ist, ist er als Gottessohn auferstanden, kann man von ihm leichter sagen. Aber man sagt ja auch, dass die Toten auferstehen. Man sagt es nicht nur von Jesus, sondern das Auferstehen wird auch von vielen Menschen gesagt. Und dann meint es immer, natürlich durch die Kraft Gottes, nicht wie einer, der sich selbst da aus dem Grab holt. Wie einer, wenn einer schläft, dann kann er aufstehen. Aber wenn einer tot ist, kann er nicht auferstehen. Da haben Sie den Unterschied auch im Deutschen zwischen diesen beiden Begriffen. Das andere Wort, das Passiv, macht das natürlich deutlicher. Auferweckt werden. Dass wirklich Gott, nur Gott den Menschen heilen und helfen und retten kann. Dass nur Gott einen Toten erwecken kann. Und wichtig ist dann aber dabei, im Römerbrief heißt es einmal, er ist auferweckt worden durch die Herrlichkeit des Vaters. Da wird gezeigt, dass die Auferweckung Jesu eine Begegnung ist. Und deswegen ist das Passiv tatsächlich für uns deutlicher.
Eine Begegnung mit Gott.
Gott begegnet dem im Grab liegenden Jesus und der Mensch wird zu einem unsterblichen Leben auferweckt, dann im Passiv. Das bedeutet aber auch, dass das nicht nur so ein therapeutisches Geschehen ist, sondern eine wirklich personale Begegnung. Deswegen heißt es auch in den Ostergebeten, gibt es eine Stelle, wo es heißt, auferstanden bin ich, da spricht der Auferstandene, und bin nun immer bei dir, nämlich bei Gott, beim Vater. Das heißt, durch dieses Herausgerufenwerden aus dem Grab hat Jesus, der Mensch Jesus, eine neue Beziehung zum Vater empfangen.
Also Auferstehung als Begegnung mit Gott, haben Sie ja jetzt gesagt, wenn ich das so zusammenfassen darf.
Ja.
Jetzt würde ich gerne den Bogen wieder zu Paulus spannen. Ein Problem für heutige Menschen dürfte auch sein, dass die Sprache der Bibel für sie fremd geworden ist. Und Sie speziell, Herr Professor, befassen sich ja auch mit der Sprache und der angemessenen Übersetzung, vor allem der Paulusbriefe. Was haben Sie denn da entdeckt, jetzt speziell was die Osterbotschaft betrifft? Haben wir da oft Übersetzungsfehler begangen oder übersetzen wir heutzutage nicht richtig, sodass den Menschen die Botschaft nicht sagt?
Ja, ich würde mal vom Gegenbegriff von Auferstehung anfangen, eben vom Tod. Sterben und Tod, das ist ja die Voraussetzung, damit man auferstehen kann. Und Tod ist Folge der Sünde, das ist für Paulus eben sehr zentral. Und das heißt, nicht nur durch ein Sterben am Ende des Lebens erfahren wir die Auferstehung, sondern es gibt eine Auferstehung schon mitten in diesem Leben. Und das hängt eben davon ab, aus welchem Tod Gott mich erweckt. Und dass ich das Wort Tod nicht so eng greife und denke, über Tod denke ich nur am Ende meines irdischen Lebens, dann ist das punktuell. Aber es gibt eine, heute spricht man ja auch von der Kultur des Todes. Und das bedeutet, der Tod durchzieht unser ganzes Leben. Und so ist auch der Begriff bei Paulus zu verstehen. Gott hat uns vom Tod errettet, heißt nicht nur, am jüngsten Tag werden wir auferstehen oder am Ende meines Lebens werde ich nicht untergehen, sondern von dem Tod, der jetzt mein Leben durchzieht, von all den Notsituationen, aus denen will Gott mich erretten. Und dann wird die Osterbotschaft sehr viel realistischer und näher, aktueller. Ja. Der Weg zum Leben heißt es dann eben, sich von der Sünde lösen, Gott um Vergebung bitten. Das ist auch eine Art Auferstehung. Und der Weg zum Leben ist auch, dass ich in Bedrängnissen, das macht Paulus immer wieder klar, in Bedrängnissen mich an Gott halte und dann erfahren darf, dass Gott mich durchträgt. Oder dass, wenn mir etwas aus der Hand genommen wird, dass Gott, wenn ich es in seine Hände lege, Gott das dann auch wandelt und mir irgendwo einen neuen Anfang schenkt. Und Das sind natürlich kleine Tode und kleine Auferstehungen gewissermaßen. Aber je mehr ein Mensch das im Alltag begreift, umso stärker ist er dann auch bereit für die Stunde des Todes. Vielleicht wäre es wichtig, dass wir alle in unserem Glaubensleben offen sind für noch neue, für tiefere Begegnungen mit Gott. Er kann sich noch mehr mitteilen. Nicht denken, das war schon alles, sondern unser Leben ist ein Wachstum. Das ist eben wichtig, dass Paulus diesen Vorgang von Sterben und Auferstehen nicht nur am jüngsten Tag meint, sondern von dem täglichen Geschehen.
Der Jesuit und Paulusforscher Pater Norbert Baumert. Er ist am 16. September im Alter von 87 Jahren in Wien gestorben. Seine Kommentare zu den Paulusbriefen hat er gemeinsam mit der Co-Autorin Maria Irma Seewann in der Reihe Paulus neu gelesen im Echter Verlag veröffentlicht.